Guten Morgen und herzlich willkommen zur 28. Podcast-Folge zum digitalen Agrarbüro. Ich habe mal gerade so ein bisschen in den Kalender gelinst oder gelunzt, wie man es auch immer nennt. Und wir kommen dieses Jahr auf jeden Fall noch auf unsere 30 Podcast-Folgen. Echt, das hätte ich nicht gedacht. Also irre auf jeden Fall. Jetzt haben wir am 16.12. die 28. Dann haben wir am 23.12. die 29. Und da ich jetzt keine Winterpause oder keine Weihnachtspause in dem Sinne, was Newsletter und Podcast angeht, mache, haben wir genau am 30.12. die 30. Podcast-Folge. Wie cool ist das denn? Meine Güte, ich finde es eh so krass, dass das Jahr in knapp 2,5 Wochen schon wieder vorbei ist. Ich finde, man sagt immer so, ja, mache ich nächstes Jahr oder mache ich bis nächstes Jahr. Und wenn man dann so auf den Kalender guckt, denkt man sich, okay, der Monat hat jetzt noch knapp 15 Tage oder das Jahr hat noch 15 Tage. Also da muss man jetzt echt schon mal gucken, was ist realistisch, was schaffst du dieses Jahr noch und was kannst du nicht schaffen. Also ich mache auf jeden Fall dieses Jahr ab dem 20.12. Urlaub. Also ich plane halt die Folgen dann dementsprechend vor, weil mir das wichtig ist, da auch immer up to date, also euch up to date zu halten. Aber ab dem 20.12. bis zum 1.1. mache ich Urlaub. Das habe ich mir tatsächlich Anfang des Jahres ganz fest vorgenommen, weil mir die Weihnachtszeit so wahnsinnig wichtig ist. Also alle, die mir hier auch schon ein paar Folgen zuhören, wissen das, dass ich die Weihnachtszeit sehr heilig finde. Nicht, weil ich jetzt irgendwie gläubig bin oder so. Also im Gegenteil, ich bin gar nicht getauft, sondern einfach, weil ich für mich diese besinnliche Zeit, dass es einfach kalt ist, dunkel und drinnen so gemütlich und dass es halt auch so zum Jahresende zugeht, die genieße ich immer sehr und deswegen freue ich mich da immer, da dann ein bisschen frei zu machen und nicht irgendwie arbeiten zu müssen. Also ich habe jetzt am 18. nochmal einen Kundentermin, also am 16. und 18. nochmal zwei Vor-Ort-Kundentermine. Das habe ich aber auch nur ganz selten, weil ich halt wirklich mit 90% komplett online arbeite. Dann habe ich halt noch ein paar Meetings, Termine und so weiter und dann geht es echt schon, ja, zum Jahresende zu. Also echt spannend. Ich werde auf jeden Fall, kann ich ja jetzt schon mal spoilern, am 30. einen Jahresrückblick machen, weil das lasse ich mir nicht nehmen. Ich weiß, es machen wahnsinnig viele, aber ich finde es immer ganz spannend, einfach mal so zu erzählen, was man so geplant hat und wie es sich dann im Endeffekt auch entwickelt hat. Also manchmal ist es ja so, dass sich Dinge ganz anders entwickeln, wie man sie geplant hat. Und deswegen möchte ich da gerne noch mal drauf eingehen. Aber heute sprechen wir über ein anderes Thema. Und zwar hatte ich, also für alle, die mir bei Instagram folgen, habe ich einen Fragesticker reingestellt und hatte gefragt, was ihr für Fragen zum digitalen Agrarbüro habt. Und es sind jetzt einige Fragen zusammengekommen. Ich habe jetzt einfach mal so die fünf wichtigsten reingenommen, also wo ich auch denke, dass die die meisten interessieren werden und werde die mal in diesem Zuge hier beantworten. Also ich hoffe, dass ich da mit der Zeit hinkomme, weil das ist echt immer Wahnsinn, wie umfangreich man ja diese Fragen alle beantworten kann. Also ich komme mal oder starte direkt mit der ersten Frage. Wo fange ich an? Also die Frage fand ich einfach so gut, die habe ich jetzt direkt mal als erstes mit reingenommen. Also ja, ich habe jetzt gerade so viel im Kopf. Also grundsätzlich sage ich immer, dass man bei der Papierstruktur anfangen soll, wenn man sein Agrarbüro digitalisiert. Also gar nicht jetzt irgendwie digital strukturieren oder aufräumen, sondern wirklich sich die Papierstrukturen anzuschauen. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf deine Situation an. Also in 90% der Fälle hast du ja den Betrieb wahrscheinlich von den Eltern oder Schwiegereltern übernommen und kennst die Strukturen auch gar nicht zu 100%. Das heißt, hier wäre es wichtig, sich erstmal ganz klar mit den Strukturen vertraut zu machen. Also nicht einfach nur schweigend alles zu übernehmen und zu sagen, ja, ich mache das schon, sondern es ist ja so, dass jeder Mensch auch eine andere Auffassung von Bezeichnungen hat. Also jeder hat ein anderes Grundverständnis von Wörtern. Und deswegen ist es oft so, dass die Eltern oder vielleicht auch Großeltern ein ganz anderes Verständnis hatten, weil sie ja auch eine ganz andere Generation sind. Die Wörter verändern sich ja auch immer mit jeder Generation. Und natürlich ist es aber auch so, dass sich ja die Vorlagen, die Gesetze oder halt auch Thema Digitalisierung, dass sich das ja auch verändert, dass man nicht mehr alles in Papierform aufbewahren muss. Und deswegen ist es wichtig, da dann einmal zu schauen, passt das, was auf den Ordnerrücken steht, überhaupt noch zu dem Ordnerinhalt? Und wie ist es auch mit der Anzahl der Dokumente? Also kann ich vielleicht auch Dokumente dann schon entsorgen? Also grundsätzlich durchlaufe ich immer drei Grundschritte. Einmal die Kategorisierung, die Reduzierung und die Strukturierung, so dass ich dann dementsprechend ganz genau eine Grundstruktur oder eine Basis für die Digitalisierung schaffe. Also, dass ich dann nicht sage, ja, ich scanne jetzt einfach mal alles ein und guck mal, wie es hinten rauskommt, sondern dass wirklich ganz klar vorab geklärt wird, der Ordner, den ich zum Beispiel bekommen habe, jetzt von meinen Eltern, dass man zum Beispiel, wenn man sagt, der heißt jetzt Bank, dann guckt, okay, passt das Wort Bank zu mir oder würde ich es vielleicht eher Vermögen oder Finanzen nennen? Und genauso kann man das halt auch auf andere Bereiche projizieren, dass man guckt, okay, passt überhaupt der Begriff oder die Bezeichnung von dem Ordner zu mir? Und dann sollte man das Ganze ins Digitale projizieren und dann wirklich auch schauen, wie viel Unterordner möchtest du digital erstellen? Also wie ist der Ordner strukturiert? Ich empfehle ja auch immer, da bin ich auch knallhart, aus den Ordnern einmal alles rauszunehmen. Ich weiß, das klingt immer total abwegig und viele sagen dann, nee, ich weiß doch, was in den Ordnern drin ist und so. Aber ich kann nur sagen, aus praktischer Erfahrung, ihr werdet euch wundern, was sich in den Ordnern befindet, wovon man nichts mehr wusste. Entweder sind da teilweise Sachen hinten, vorne und in der Mitte doppelt und dreifach abgeheftet oder es sind halt ganz viele Infoschreiben und AGB drin, die ich eh von vornherein wegschmeiße, also die man halt auch nicht benötigt. Oder es sind halt auch Dokumente, die schon ganz lange über der Frist sind. Irgendwie von 1990 irgendwelche Versicherungsscheine oder so. Und das sind halt einfach so Sachen, das ist wichtig, dass du das einmal überprüfst, weil dann hast du halt zum einen eine strukturierte und auch eine reduzierte Grundmenge. Also deswegen starte unbedingt erst bei den analogen Aktenordnern, guck dir die einmal genau an, fang an, Kategorien zu schaffen, sodass du halt ganz klar guckst, steht das, was auf dem Ordnerrücken ist, auch oder ist das, was auf dem Ordnerrücken steht, auch wirklich in dem Ordner drin? Kann ich vielleicht Ordner zusammenfassen? Und dann geht es auch schon einen Schritt weiter in die Reduzierung. Das heißt, schaue hier mal ganz genau, wie sind die Fristen von den Dokumenten. Es gibt nämlich auch Dokumente, die haben gar keine Frist. Also die sind weder für eine Kontrolle noch steuerlich relevant. Die haben im Gesamten keine Frist. Die können natürlich intern für dich relevant sein, wie zum Beispiel Verträge. Aber es gibt auch ganz viele Dokumente, wie zum Beispiel Willkommensschreiben, AGB und so weiter. Die haben gar keine Frist. Also die kannst du dann teilweise auch von vornherein entsorgen. Deswegen ist es wichtig, dass du sowas halt auch nicht mit einscannst, weil dann hast du es halt digital. Das braucht kein Mensch. Also der Steuerberater wird nicht, wenn du ihm einen Versicherungsschein als Beleg hochlädst, sagen, oh, da fehlen ja jetzt die AGB, sondern der will einfach nur den Wisch, wo der Schein, Wisch von dem Schein, wo der Betrag drauf steht und das war's. Und so ist es halt bei anderen Dokumenten auch. Deswegen ist es wichtig, da auch zu gucken, was ist wichtig, was muss ich einscannen und dann dementsprechend das Ganze zu strukturieren. Also das ist immer der letzte Schritt. Das heißt, du guckst dann einmal, wenn du kategorisiert und reduziert hast, wie möchte ich das Ganze neu in den Ordnern strukturieren? Also habe ich vielleicht Kategorien, die ich komplett umbenannt oder zusammengefasst habe? Oder habe ich Kategorien, die gibt es gar nicht mehr? Oder gibt es Kategorien, die füllen vielleicht mehrere Ordner? Also dass du dir da auch mal durch die Strukturierung einen Überblick verschaffst, alles wieder ordentlich in die Ordner reinheftest und dann halt auch schon überlegst, wie könnte das Ganze digital aussehen? Also das erstmal grob dazu. Ich hatte auch mal eine Podcast-Folge gemacht, da habe ich tatsächlich auch über die Vorbereitung der Digitalisierung erzählt und oder gesprochen. Und da kannst du gerne auch mal reinhören. Ich glaube, das ist jetzt schon 10 Wochen oder so her. Aber es sind trotzdem ganz zeitlose Schritte. Also die werde ich dir in 10 Jahren hier auch noch erzählen. Und da habe ich diese 3 Grundschritte, also mit der Kategorisierung, Reduzierung und Strukturierung, nochmal aufgegriffen und bin nochmal viel stärker in die Tiefe gegangen. Das heißt, da kannst du dir das Ganze gerne auch nochmal anhören, sodass du dann ganz genau weißt, was du wie wann zu tun hast und wie du da auch vorgehen kannst. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich das jetzt auch nochmal so intensiv aufführen würde. Und dann kommen wir schon zu der 2. Frage. Und zwar, wie lege ich die erste Grundstruktur in den Ordnern? Also da hätte ich tatsächlich gerne nochmal Rückfragen gestellt. Also ist damit jetzt die digitale oder die analoge Struktur gemeint? Also grundsätzlich ist es so, dass man das ein bisschen mit dem ersten Schritt vergleichen kann, also oder mit der ersten Frage, dass man sagen kann, da wären auch diese 3 Schritte relevant. Also dass du sagst, du machst eine Kategorisierung, Reduzierung und Strukturierung. Grundsätzlich ist es halt wichtig, dass du dir einmal im Vorhinein, also was Grundstruktur in Ordnern angeht, Gedanken machst, wie viele Personen sind am Bürogeschehen beteiligt. Also kümmere ich mich wirklich komplett alleine ums Büro und habe eigentlich offiziell gar keine Vertretung? Oder gibt es Personen, die auch mal hier und da mit unterstützen? Das ist ja oft auch in Familienbetrieben so. Dann ist da die Mutter oder der Bruder oder die Schwägerin mit dabei. Und sowas wäre halt wichtig, vorher einmal festzulegen. Also wer ist überhaupt alles offiziell fürs Büro zuständig? Und dann zu gucken, wie, also auch wieder Thema Verständnis von Wörtern, wie deklarieren diese Personen, die am Bürogeschehen beteiligt sind, die Wörter, also die Kategorien? Weil da auch wieder das Thema aufkommt, dass eine Grundstruktur nicht entstehen kann, wenn nicht ganz klare, einheitliche Strukturen geschaffen werden. Weil wenn jeder unter einem Wort etwas Unterschiedliches versteht, dann wird jeder andere Griffroutinen oder Suchroutinen haben. Und das ist halt wichtig, das vorher einmal abzuklären, also zu sagen, wie würdet ihr diesen Bereich nennen oder würdet ihr diesen Bereich genauso zusammenfassen, wie ich das jetzt gerade mache? Und dann halt auch bezüglich der Strukturierung immer wieder Rücksprache halten. Also bei Ordnern ist eine Strukturierung in dem Sinne so, dass man sagt, ich habe ein Rückenschild, da steht ein aussagekräftiges Wort drauf. Ich habe ein Inhaltsverzeichnis, da sind halt alle Inhalte von den Registern aufgeführt. Und ich habe entweder so kleine Trennblätter oder Registerblätter und unterteile dann dadurch dementsprechend die einzelnen Unterkategorien in den Ordnern. Digital sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Und zwar ist es da so, dass man dementsprechend dort einmal, also da habt ihr ja sozusagen keine Rückenschilder, keine Inhaltsverzeichnisse und kein Register. Deswegen geht es da eher darum, wie benenne ich den Ordner und aber auch, wie viel Unterordner erstelle ich. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen vollen Aktenordner habe, also in Aktenordner passen circa 600 Dokumente, dann würde ich jetzt nicht sagen, ach, der Ordner Bank mit 600 Dokumenten ist einfach ein digitaler Ordner Bank und da kommen jetzt 600 Dokumente einfach so rein. Das wäre ein bisschen heftig. Deswegen überleg dir mal genau, möchte ich diese einzelnen Register auch als einzelne Unterordner nehmen und möchte ich dann dementsprechend so, wie die Register auch in dem Aktenordner heißen, dann auch digital benennen. Und dann nochmal einen Schritt weiter, das ist ein Thema, was wir im Papierbereich nicht haben, also wo wir uns im Papierbereich keine Gedanken drüber machen müssen, ist die Dateibenennung. Denn alles, was wir digital ablegen, müssen wir ja auch dementsprechend passend benennen. Das heißt, da einmal zu schauen, welche Parameter sollen in welchen, also in welche Art von Datei mit rein. Weil ich zum Beispiel auch immer sage, bei Belegen finde ich das Datum sehr, sehr wichtig, also Jahr, Monat und Tag. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vertrag habe oder ich sage jetzt mal allgemein Weiterbildungsunterlagen oder sowas, dann ist für mich jetzt das ganz genaue Datum nicht so relevant. Aber das ist natürlich immer Ansichtssache. Also das ist jetzt einfach bei mir im Betrieb so geregelt. Das heißt nicht, dass meine Strukturen auch deine Strukturen sind. Aber grundsätzlich mach dir da mal drüber Gedanken. Also erstmal schaffe eine gute Grundstruktur in deinen Aktenordnern und dann projiziere das Ganze ins Digitale und mach dir Gedanken, wie die Ordner im Digitalen heißen sollen, wo es für dich auch Sinn macht, Unterordner zu erstellen und dann wiederum noch einen Schritt weiter, wie die Dateibenennung aussehen können. Genau, so viel dazu. Dann komme ich jetzt zur dritten Frage. Kann ich das Bestandsbuch-Abgabebelege vom Tierarzt auch digital ausfüllen und aufbewahren? Oder muss ich die alle ausdrucken und ausfüllen und unterschreiben? Also grundsätzlich stecken jetzt in der Frage mehrere Themen drin, die ich gerne ansprechen würde. Also einmal zum Thema Aufbewahrungsfristen, also Bestandsbuch und Abgabebelege vom Tierarzt. Da ist halt einmal die Sache, sind die Abgabebelege vom Tierarzt steuerlich relevant? Wenn ja, 10 Jahre. Wenn nein, kann man auch unter 10 Jahre sagen. Allerdings ist es so, dass man da auch wieder gucken muss, sind diese Abgabebelege vielleicht, weil ich weiß jetzt nicht, was du für einen Betrieb hast, für eine Kontrolle relevant, weil bei Kontrollen ist es ja immer so, dass man da nochmal genauer nachfragen muss. Also bei den meisten Kontrollen darf man mittlerweile die Belege digital oder auch Lieferscheine vorlegen. Aber wenn die Belege für eine Kontrolle wichtig sind, würde ich da auch einmal bei der Kontrollstelle nachfragen, ob du das Ganze digital aufbewahren darfst. Also das jetzt erstmal nur zum Thema Dokumente vom Tierarzt. Und dann der Punkt mit digital ausfüllen. Also es ist so, Du kannst mittlerweile mit verschiedenen Tools, also ich glaube, das geht auch bei PDF 24, müsste ich mal genau nachgucken. Auf jeden Fall gibt es, sonst kannst du auch im Internet einfach schauen, guck mal da nach ausfüllbare PDFs. Also, oder vielleicht ist es ja auch schon so, dass der Tierarzt dir es so gibt, dass du es digital ausfüllen kannst. Das weiß ich jetzt nicht, aber wenn der Tierarzt dir das so gibt als ganz normales PDF, kannst du das umwandeln in ein ausfüllbares PDF. Dann kannst du da ja alles eintragen und dann kannst du das Ganze auch, wenn du es digital bekommen hast, auf jeden Fall digital aufbewahren. Wenn du Belege hast, müssen die in einem Buchhaltungsprogramm aufbewahrt werden, also wenn es steuerliche Belege sind. Ansonsten kannst du sie auch ganz normal auf einer Festplatte oder ja in einer Cloud oder auf einem NAS, also wie du Lust hast, aufbewahren. Da sind dann die Regelungen nicht so streng. Und zum Thema Unterschreiben, also heutzutage ist es tatsächlich so, dass man das meiste digital unterschreiben darf. Also wenn ich zum Beispiel Verträge mit Kunden schließe, mache ich das immer komplett digital, weil teilweise die Kunden jetzt auch nicht bei mir um die Ecke wohnen und ich dann sage, ich schicke das jetzt nicht per Post hin und her, das ist unnötig Zeit. Also das verzögert dann den Anfang der Zusammenarbeit und das ist natürlich auch unnötig Geld mit den ganzen Portokosten, die werden ja jetzt ab 2025 auch nochmal erhöht. Also von daher würde ich persönlich sagen, du kannst es digital ausfüllen, du kannst es auch digital aufbewahren. Frag da trotzdem gerne nochmal, du kannst beim Tierarzt nachfragen oder halt bei der Kontrollstelle, die gegebenenfalls diese Abgabebelege kontrolliert. Und du kannst es auch digital unterschreiben. Also da sehe ich überhaupt gar kein Thema drin oder kein Problem drin, weil heutzutage ist es bei so vielen Bereichen, also nicht nur bei mir von meinem Betrieb aus, sondern auch wenn ich mit anderen Betrieben zusammenarbeite, dann unterschreiben wir immer digital. Oder auch wenn ich mit anderen Dienstleistern zusammenarbeite. Also das machen wir nie per Post. Das habe ich, weiß ich nicht, das letzte Mal vor Jahren gehabt, also vielleicht ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also deswegen würde ich das tatsächlich komplett so umsetzen. Du kannst digitale Unterschriften tatsächlich im Internet erstellen. Das klingt jetzt irgendwie wieder ja, unseriös, wenn ich das gerade sage. Nee, also ich meine, dass du im Internet gibt es tatsächlich Tools, also ohne dass du dir jetzt eine spezielle Software oder so für runterladen musst. Damit kannst du auf so wie so ein digitales Unterschriftenpad, wie man das auch von der Bank kennt, wenn man dafür irgendwas unterschreibt, das gibt es auch als Tool, aber halt nicht zum Runterladen, sondern einfach im Internet. Da gibt es bestimmte Seiten, da kannst du sozusagen die Unterschrift dann einmal reinschreiben. Also entweder wenn dein PC zum Beispiel Touch hat, dann kannst du da mit dem Finger einfach reinschreiben. Kennst du vielleicht auch, wenn du bei der Post ein Paket annimmst, muss man ja manchmal auch mit dem Finger so unterschreiben. Oder halt, wenn du einen Stift hast, also ich habe zum Beispiel auch einen PC mit Touch und habe so einen Stift, dann kann ich halt damit unterschreiben. Diese Möglichkeit gibt es. Oder es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn du eine PDF-Datei hast und öffnest die über Microsoft Edge, das ist ja ein Also auch eine Möglichkeit, um einen PDF darzustellen. Es gibt ja einmal diesen Acrobat Reader, der ist aber sehr begrenzt von den Funktionen, weil der schnell kostenpflichtig wird. Also das, finde ich, muss man nicht unbedingt machen. Oder es gibt halt die Möglichkeit, über den Browser ein PDF zu öffnen. Und da würde ich mal über Microsoft Edge dein PDF öffnen. Und dann kannst du oben, da gibt es einen Punkt, ich müsste mal gucken, wie der genau heißt. Ich weiß es jetzt nicht gerade aus dem Kopf, aber auf jeden Fall gibt es da einen Punkt, da kannst du eine Unterschrift hinzufügen. Also das ist oben in der Leiste. Und wenn du da draufklickst, dann kannst du dementsprechend deine Unterschrift einmal einfügen und dann dementsprechend kannst du die auch speichern. Also du musst dann nicht die Unterschrift jedes Mal wieder neu hinzufügen, sondern kannst das tatsächlich einmal machen und dann ist das sozusagen drin. Und dann kannst du die immer wieder einfügen. Du musst natürlich auch gucken, dass das jetzt nicht wer Externes irgendwie, ja, ich sag mal, missbrauchen könnte. Aber an sich ist das halt eine sehr einfache Möglichkeit. Und dann kannst du dementsprechend die Unterschrift immer wieder wo einsetzen und dann gegebenenfalls auch jemand für dich in Vertretung, wenn du halt sagst, du möchtest nicht immer selber unterschreiben. Genau. Also das würde ich mal testen. Und es gibt natürlich also diese Unterschriftenpads, die die Sparkasse hat, die kannst du natürlich auch selber für dich kaufen. Aber ich habe bisher von Personen oder von Betrieben, die diese Pads mal gekauft haben, gehört, dass die nicht so der Renner sein sollen. Also klar, die erfüllen das, was sie brauchen oder das, was man braucht. Das ist auch alles okay. Aber die sind halt jetzt nicht so, dass man sagt, ach, die kann ich jetzt für verschiedene Zwecke nutzen, sondern man kann halt nur diese Unterschrift damit einfügen und das geht halt auch mit anderen Möglichkeiten, die rechtlich auch zulässig sind. Also von daher, genau. Aber du kannst natürlich auch gerne, also halt auf jeden Fall mal Rücksprache mit der Kontrollstelle bezüglich der Belege und auch mit deinem Tierarzt, ob es da möglich ist oder ob er da vielleicht auch irgendeine Software kennt oder frag mal deinen Steuerberater, vielleicht kennt der auch eine Software noch, die ich jetzt nicht kenne. Aber die Möglichkeiten habe ich auf jeden Fall immer so genutzt und ich orientiere oder informiere mich natürlich da auch immer, was da gesetzlich zulässig ist. Und deswegen, genau, gibt es die Möglichkeit, die sind halt kostenfrei, die Möglichkeiten, die ich jetzt genannt habe. Und sonst gibt es natürlich auch noch Tools, die kosten dann dementsprechend Geld. Ja, so, dann kommen wir jetzt zur vierten Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich die beantworten soll. Da steht, wann gibt es eine KI für Papierkram? Ich finde die echt ein Knaller. Also, ich muss gerade überlegen, also KI gibt es ja eher für digitale Bereiche. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will meine Rechnung automatisch in meinem Buchhaltungsprogramm hochladen oder ich will, dass meine Passwörter alle gespeichert sind und sich das automatisch immer ausfüllt, wenn ich mich wo anmelde und so weiter und so fort. Aber eine KI für Papierkram, ich glaube, das war vielleicht auch eher eine Scherzfrage, die habe ich aber trotzdem einfach mal drin gelassen. Ja, ich weiß nicht. Ich würde mir auch manchmal wünschen, dass es eine gibt. Also nicht für mich, sondern für meine Kunden. Weil das wäre schon cool. Aber ich glaube, da bräuchte man kein Programm, sondern irgendwie ein menschliches Wesen, was die Papiere sortiert und ganz automatisiert. Also das wäre ein Renner. Wenn das mal irgendwann jemand programmiert, ey, das wäre der Knüller, wirklich. Nee, also ich glaube, die Frage, ja, war eher scherzhaft gemeint. Aber ja, dann komme ich jetzt nochmal zur letzten Frage. Die werde ich dann noch ein bisschen ausführlicher beantworten. Und zwar, wo soll ich die E-Rechnungen ablegen? Finde ich auch eine sehr gute Frage, weil das ist ja ein total aktuelles Thema. Also erstmal, um nochmal ganz an den Anfang zu gehen, wenn jetzt jemand von euch gar nicht weiß, was ist eine E-Rechnung oder es schon 100 Mal gehört hat und denkt, ich weiß immer noch nicht, was es ist. Also eine E-Rechnung ist eine elektronische Rechnung. Also E-Rechnung ist einfach die Abkürzung für elektronische Rechnung. Und ab 2025, also in knapp 2 Wochen und 2 Tagen, haben wir ja schon 2025, also nicht mehr lange hin, ist es Pflicht, dass du zum einen eine E-Rechnung empfangen kannst. Das bedeutet, dass du eine E-Mail-Adresse brauchst, womit du die E-Rechnung empfangen kannst. Also das kann entweder eine allgemeine E-Mail-Adresse sein, das kann auch eine Rechnungs-E-Mail-Adresse sein. Also grundsätzlich empfehle ich immer allen, die wirklich sagen, mein E-Mail-Postfach platzt aus allen Nähten, sich eine Rechnungs-E-Mail-Adresse für den Betrieb zu erstellen, weil du dann einfach die Rechnungen, also die steuerlichen Belege von dem normalen E-Mail-Verkehr abgrenzt. Das finde ich grundsätzlich immer sinnvoll. Ich habe auch schon Betriebe gehabt, die haben das nicht gemacht oder die wollten das nicht. Also nicht, weil die jetzt stur sind oder irgendwas, sondern weil die einfach für sich gesagt haben, dass es andere Lösungen gibt. Das war tatsächlich dann auch machbar. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass immer das, was ich sage, die einzige Lösung ist, sondern ich schlage halt einfach Dinge vor und entweder man kann sie so übernehmen oder wir gucken halt nach einer alternativen Lösung. Deswegen, also meine Grundempfehlung für alle Betriebe ist, erstellt euch eine Rechnungs-E-Mail-Adresse. Das werden auch die Steuerberater zu euch sagen. Es ist aber gesetzlich betrachtet keine Pflicht, eine Rechnungs-E-Mail-Adresse zu haben. Also wenn ihr keine habt und habt nur eine ganz normale Info-Ad oder sonst was, dann ist das auch gar kein Thema. Also da wird der Steuerberater, wenn dann, nur einen Hinweis drauf geben, aber da gibt es keine rechtlichen Konsequenzen. Genauso ist es auch beim Finanzamt, denen ist das auch egal. Es ist bei einer Betriebsprüfung immer so ein bisschen smarter, wenn man sagt, ich habe eine Rechnungs-E-Mail-Adresse, aber wenn man keine hat, dann ist es, wie gesagt, rechtlich betrachtet gar kein Thema. Also das ist einfach nur so der erste Punkt. Also du musst in der Lage sein, eine E-Rechnung zu empfangen. Das kann entweder über deine ganz normale E-Mail-Adresse erfolgen oder das kann über eine Rechnungs-E-Mail-Adresse erfolgen, die du dir irgendwo erstellst. Entweder bei t-online, web.de, gmx und so weiter. Oder du kannst auch bei Strato eine mit deiner E-Mail, also ach, mit deiner E-Mail, mit deiner Domain erstellen. Da kannst du selber gucken, wie dir das lieb ist. Also da gibt es kein richtig oder falsch. Genau, also die Möglichkeiten gibt es. Und dann der zweite Punkt, was ab 2025 Pflicht ist, ist, dass du die E-Rechnung auch GOBD-konform archivieren kannst. Ich kann jetzt hier oder werde jetzt hier nicht nochmal komplett auf die GOBD eingehen, aber ich werde es einmal kurz erklären. Also GOBD sind Grundsätze zur ordnungsgemäßen Buchführung. Das sind 6 Grundsätze, die unter anderem besagen, wenn du eine Rechnung hochlädst, also eine E-Rechnung hochlädst oder speicherst, dass die danach nicht mehr veränderbar sein darf, sondern sie muss storniert werden. Wenn du also eine Eingangsrechnung hast und sagst, ich habe die jetzt fertiggestellt, die steht dem Steuerberater zur Verfügung und du musst da irgendwie nachträglich nochmal was an den Eigenschaften verändern oder an dem Betrag, wie auch immer, dann musst du die stornieren und nochmal neu erstellen. Das Gleiche gilt auch für eine Ausgangsrechnung. Und diese Themen, also das ist unter anderem ein Grundsatz von der GOBD. Und diese Themen oder Bereiche kann nur ein Buchhaltungsprogramm abdecken. Das heißt, du musst ab 2025 die E-Rechnung empfangen. Wie gesagt, das wirst du wahrscheinlich schon seit Jahren haben. Einfach eine E-Mail-Adresse. Also ich kenne keinen Mensch auf der Welt, der keine E-Mail-Adresse hat. Und der zweite Punkt ist, du musst ein Buchhaltungsprogramm haben für die GOBD-konforme Archivierung. Wenn du kein Buchhaltungsprogramm hast, ist es in der Prüfung gegebenenfalls, ich will jetzt nicht sagen, dass da eine Strafe auf dich zukommt, so genau weiß ich es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Nachteil ist. Also weil es gesetzlich vorgesehen ist, also es ist Pflicht, dass du die E-Rechnung dort so archivierst, weil das halt alles einheitlich sein soll. Also eine E-Rechnung ist auch nicht nur, ich sag mal, ein normales PDF, sieht zwar teilweise von außen so aus, da ist aber ein XML-Datensatz hinterlegt. Das heißt, da sind nochmal viel mehr Daten dahinter und dieser Datensatz kann nicht von einem normalen Programm oder von einem normalen Menschen, sage ich mal so rum, erzeugt oder gespeichert werden, sondern das geht nur mit einem Programm. Und das sind halt einfach alles Themen. Diese GOBD, die müssen alle, die in Deutschland einen Betrieb führen, einhalten. Also für B2C gilt es nicht. Also wenn du jetzt sagst, du bist Privatkunde oder du arbeitest nur mit Privatkunden zusammen, dann gilt es nicht. Wenn du aber sagst, du bist, also hast einen Betrieb und arbeitest auch viel mit anderen Betrieben zusammen, was ja bei meiner Zielgruppe, also bei Landwirten definitiv der Fall ist, dann ist das Pflicht. Und das ist halt wichtig, dass du dann nach einem Buchhaltungsprogramm guckst. Ich habe tatsächlich in der letzten Programm, oh Gott, ich habe halt schon wieder zu viel geredet. Ich habe tatsächlich in der letzten Folge über Buchhaltungsprogramme gesprochen. Also ich habe tatsächlich erstmal über meinen Weg gesprochen. Also wie bin ich überhaupt dazu gekommen, ein Buchhaltungsprogramm mir zu holen und was habe ich für ein Buchhaltungsprogramm und was kann das alles? Also mal von meinem Weg so ein bisschen erzählt, weil ich tatsächlich auch damals vor fast 4 Jahren ohne ein Buchhaltungsprogramm angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit. Das war aber auch alles rechtlich zulässig, weil es ja, wie gesagt, auch erst ab nächstem Jahr Pflicht ist. Das heißt, da bin ich auf jeden Fall der Zeit voraus. Und ich habe aber auch erzählt, worauf du achten musst, wenn du dir ein Buchhaltungsprogramm holst, also ein neues dir anschaffen möchtest. Kaufen tut man es ja nicht, man mietet es in dem Sinne nur. Und da kannst du sonst auch gerne nochmal reinhören, wenn du jetzt ganz unschlüssig bist und sagst, ich habe gar kein Buchhaltungsprogramm und weiß nicht, welches ich nehmen soll, dann hör da auf jeden Fall mal rein, weil danach bist du definitiv schlauer. Genau, und deswegen zu der Frage, wo soll ich E-Rechnung ablegen? Also nicht auf einer Festplatte, auf einem Stick oder in irgendeiner Cloud, sondern wirklich in einem Buchhaltungsprogramm. Also such dir ein Buchhaltungsprogramm aus, was zu deinen Bedürfnissen passt, wo du halt ja vorher die Gedanken drüber machen solltest, welche Funktion soll das Ganze abdecken, zu welchem Preis und so weiter. Und dann kannst du dort dementsprechend E-Rechnungen, die du bekommst, dann auch ablegen. Dann das ist dann auf jeden Fall auch prüfsicher. Das heißt, wenn ab nächstes Jahr das Finanzamt bei dir auf der Matte steht, dann hast du da auch keine Probleme mit, weil das Finanzamt dann sagt, ach, da passt alles. Und dann, genau, hast du dann dementsprechend das Programm, was dann alles für dich im Hintergrund auch regelt. So viel dazu. Jetzt bin ich tatsächlich ganz gut in der Zeit, aber es liegt halt auch daran, dass ich die vierte Frage eigentlich gefühlt gar nicht beantworten konnte, weil die einfach nicht von dieser Welt war. Ich weiß auch nicht, wann gibt es eine KI für Papierkram? Vielleicht kann die einer von euch beantworten. Ich würde mich freuen, echt. Das ist echt ein Brüller. Ich liebe solche Fragen. Das muss auch mal zwischendurch sein. Ich spreche über so ernste Themen, da finde ich das immer ganz cool, wenn da mal solche Fragen kommen, die vielleicht auch mal ein bisschen Humor hervorrufen. So, gut, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich finde immer so zwischendurch ein Q&A ganz cool, weil man dann einfach noch mal ein paar Fragen aus der Community beantworten kann und finde ich auch immer so ganz entspannt, weil es halt nicht nach irgendeinem speziellen Leitfaden oder so geht, sondern weil ich einfach irgendwelche Fragen rauspicke, die passen auch meistens gar nicht zusammen, sondern einfach ganz wahllos zum digitalen Agrarbüro. Und ich hoffe für alle, die ihre Fragen gestellt haben, die jetzt die Folge hören, dass ich die Frage gut und umfangreich in dem Maße, in dem es möglich war, beantworten konnte, sodass du dir da was rausziehen konntest. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Wir haben ja in, wann haben wir Weihnachten? Oh Gott, was ist heute der 16.? Ja, morgen in einer Woche ist Weihnachten. Ich fasse es nicht echt, das ist der Knaller. Ja, wir hören uns auf jeden Fall nochmal vor Weihnachten. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich immer sehr über eine Bewertung. Und dann hören wir uns nächste Woche am 23.12. Tschüss!